Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Und wieder einmal widmet sich die Wissenschaftsecke dem Thema Klima. Die jüngste Ausgabe vorher stammt aus dem Oktober 2025, sodass ich also heute im Januar 2026 auf 3 Monate mit Klimameldungen zurückblicken kann. Und wenn ich als Klammer einmal eine Meldung vom 3.11. des vergangenen Jahres nehme und sie mit einer vom 29.01. dieses Jahres vergleiche, dann ist mit diesen beiden Meldungen eigentlich die Generallinie beschrieben. Und leider muss man sagen, das sind alles Wissenschaftsmeldungen, die eigentlich wenig Neues aussagen. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, muss man sie klar aufrufen. Am 3.11. gab die Universität Hamburg mit ihrem Exzellenzcluster Climate, Climatic Change and Society, kurz gesagt CLICS, die Veröffentlichung ihrer jüngsten Bestandsaufnahme der Klimawende bekannt. Sie untersucht darin auf Grundlage von umfassenden Recherchen, Interviews und Medienanalysen, ob folgende Schlüsselprozesse ausreichende Kraft entwickeln, um die deutschen Klimaziele zu erfüllen. Nationale Klimapolitik, globale Klimapolitik, kommunaler Klimaschutz, Unternehmenshandeln, Konsummuster, Klimabewegungen und Klimaklagen. Das Ergebnis der Untersuchung: 5 dieser Prozesse unterstützen die Klimaneutralität überwiegend oder teilweise, allerdings nicht ausreichend, um Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen. Unternehmenshandeln bleibt ambivalent, während die Konsummuster derzeit das Klimaziel verhindern. Maßgeblich unterstützt wird der Klimaschutz von Verwaltungen und Initiativen auf lokaler Ebene. Die Forschenden aus Hamburg zeigen, dass hier Strukturen aufgebaut wurden, die längerfristig wirken und somit eine Zeit lang antiökologischen Stimmungen widerstehen können. Die Studie empfiehlt, diese Ressource weiter auszubauen und vor allem Kommunen finanziell zu unterstützen. Außerdem sollten Initiativen aus der Gesellschaft, die den Klimaschutz vorantreiben, rechtlich und politisch gestärkt werden. Der Klimawende-Ausblick dieser Untersuchung bewertet zum zweiten Mal die aktuelle Entwicklung in Deutschland mit dem Ergebnis, dass es derzeit kaum realistisch ist, dass Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden kann, also das selbstgesetzte Ziel nicht erreichen wird. Und am Ende dieses 3-monatigen Betrachtungszeitraums steht eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig vom 29. Januar nämlich. Das Gericht hat darin festgehalten, dass das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung sämtliche Maßnahmen enthalten muss, die zur Erreichung des verbindlichen nationalen Klimaschutzziels für 2030 erforderlich sind. In der Pressemitteilung des Gerichts heißt es dann weiter, ich zitiere, gemessen daran genügt das Klimaschutzprogramm nicht den gesetzlichen Anforderungen. Die darin aufgenommenen Maßnahmen reichen auf der Grundlage der bindenden Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts nicht aus, das Klimaschutzziel 2030 einer Senkung der Treibhausgasemissionen um 65% im Vergleich zum Jahr 1990 zu erreichen. Angesichts dessen muss die Beklagte, also die Bundesrepublik Deutschland, das Programm unter Berücksichtigung der seitherigen Entwicklung der Treibhausgasemissionen ergänzen. Zitat Ende. Bestätigt wurden mit dieser Entscheidung die Feststellungen des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, dass die Prognosen der treibhausgasmindernden Wirkung der vorgesehenen Maßnahmen fehlerhaft seien und zum anderen eine Lücke von 200 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten bestehe, die zur Erreichung des Ziels für 2030 geschlossen werden müsse. Nun kann man diese beiden Meldungen natürlich nicht als eine Art Bilanz des letzten Quartals ansehen, aber die Tendenz ist doch eindeutig. Es geschieht zu wenig in Sachen Klimaschutz und vor allem bedeutet das, dass das, was geschieht, viel teurer wird, je länger man zu wenig tut. Das war eine Art Gesamtschau auf die nationale Ebene. Schon einen Tag nach der Meldung der Universität Hamburg folgte dann der Blick auf die Welt durch das UN-Umweltprogramm in Nairobi. Danach steuert die Erde mit der aktuellen weltweiten Klimapolitik bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,8 Grad Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit zu. Und nur wenn alle Staaten auch das umsetzen, was sie sich vorgenommen, also noch nicht realisiert haben, liefere es auf 2,3 bis 2,5 Grad Erwärmung hinaus. Besonders in der Pflicht sehen die Vereinten Nationen die wirtschaftsstarken Länder der G20. Diese Staaten, die für den Großteil der Emissionen verantwortlich sind, seien nicht auf ihrem Weg, ihre Ziele für 2030 zu erreichen. Stattdessen seien ihre Emissionen gegenüber 2024 um 0,7% gestiegen. Und natürlich haben die Vereinten Nationen auch noch einmal darauf hingewiesen, welche Folgen die Erwärmung des Erdklimas haben wird. Es gibt ja schon heute in vielen Regionen häufiger und öfter extremes Wetter, also Hitzewellen und Dürren, Stürme und Überflutungen. Bei der weiteren Entwicklung kann dies ganze Regionen unbewohnbar machen, Ernten zerstören und damit Hungerkrisen verschärfen. Außerdem steigt der Meeresspiegel, was Küstenregionen und kleine Inselstaaten bedroht. Je stärker die Erwärmung, desto extremer die Folgen. Und zudem steigt das Risiko für das Überschreiten von unumkehrbaren Kipppunkten mit unabsehbaren Folgen. Und wenn es da heißt, die Folgen seien unabsehbar, dann heißt das nur, man weiß nicht, welche Entwicklung das Klima dann nehmen wird. Die heutigen Modelle reichen zur Erfassung dessen einfach nicht aus. Und was das internationale Ranking anlangt, so ist Deutschland im neuen Klimaschutzindex von Platz 16 auf Platz 22 zurückgefallen. Dieser Index bewertet die Bemühungen von 63 Ländern und der EU, die zusammen für mehr als 90% aller klimaschädlichen Treibhausgasemissionen stehen. Der Report wurde von den Organisationen German Watch und Climate Action Network sowie dem New Climate Institute erstellt und auf dem Weltklimagipfel im brasilianischen Belém präsentiert. Dabei werden mehrere Kategorien bewertet. In das Ranking flossen ein Treibhausgasemissionen zu 40% der Gesamtbewertung sowie erneuerbare Energien, Energieverbrauch und Klimapolitik, jeweils zu 20%. Ich zitiere, besonders enttäuschend ist die gesunkene Platzierung von Deutschland bei der Klimapolitik, die nun als mäßig eingestuft wird. Die Unterkategorie nationale Klimapolitik wird von den Experten sogar als schlecht bewertet. Das sagt der Co-Autor der Studie, Jan Burg von Germanwatch. Und er sagt weiter, Gründe dafür sind die angekündigten Rückschritte in Teilen der Klimapolitik, der starke Fokus auf Gas und die Tatsache, dass in den Problemsektoren Verkehr und Gebäude noch immer Maßnahmen zur Emissionssenkung fehlen. Zitat Ende. Mit dem angekündigten Klimaschutzprogramm solle die Bundesregierung in den kommenden Wochen entscheidende Weichen stellen, um wieder auf Kurs zu kommen. Da trifft sich die Bewertung der Organisationen, die diesen Index erstellt haben, mit der Bewertung des Bundesverwaltungsgerichts. Nur bei der Energienutzung steht Deutschland mit Platz 13 noch relativ gut da. Natürlich fragt man sich, und wer sind nach diesem Ranking die Besten? Nun, am besten schnitt im Klimaschutzindex erneut Dänemark ab, unter anderem wegen des Ausbaus erneuerbarer Energien. Es folgen Großbritannien und Marokko. Der Co-Autor Niklas Höhne von New Climate Institute sagt dazu, Marokko hat mit 2,6 Tonnen pro Kopf noch immer sehr niedrige Emissionen und überzeugt mit großen Investitionen in den öffentlichen Verkehr sowie einem relativ ambitionierten neuen Klimaziel für 2035. Zitat Ende. Es gibt natürlich auch immer Sonderbetrachtungen für einzelne Weltregionen und was für sie der Klimawandel bedeutet. So kam ebenfalls Anfang November eine Meldung des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung in Davos heraus, mit der festgehalten wird, dass in den Alpen in Europa die Temperaturen doppelt so schnell steigen wie im globalen Durchschnitt. Das Institut hat zusammengetragen, welche Prozesse dabei ablaufen und worauf sich Mensch und Umwelt einrichten müssen. Diese Studie ist gemeinsam mit der ETH Zürich erstellt worden und basiert unter anderem auf einer Auswertung von über 300 wissenschaftlichen Arbeiten der vergangenen drei Jahrzehnte. Die wesentlichen Ergebnisse nenne ich hier in Stichworten. Erstens sinken die Schneehöhen. In manchen Höhenlagen der Schweizer Alpen ist die durchschnittliche Schneehöhe zwischen November und April in den vergangenen Jahrzehnten deutlich kleiner geworden. Minus 8 Zentimeter pro Jahrzehnt. Zweitens ist die Umgebungstemperatur nach dem Verschwinden der Schneedecke infolge des Klimawandels um fast 2 Grad wärmer als noch vor 25 Jahren. Pflanzen sprießen immer früher aus der Erde, sobald der Schnee weg ist. Im Schnitt 6 Tage früher als noch vor 25 Jahren. Fehlt aber die isolierende Schneedecke im Frühjahr, können Böden stärker durchfrieren und Pflanzen sind extremeren Temperaturschwankungen ausgesetzt. Drittens steigen auch die Wassertemperaturen in europäischen Berggewässern. Der Klimawandel gefährdet damit auch die Wasserqualität. Die Fische, die Industrie- und Stromproduktion. Und hält der Trend an, werden ökologische Kipppunkte erreicht. Insbesondere im Hinblick auf internationale Umweltkonferenzen mit teilweise mehreren 100 Teilnehmenden wird immer auch die Frage aufgeworfen, welche klimarelevanten Auswirkungen solche Konferenzen haben. Dieser Frage ist das Institute of Science and Technology Austria, kurz ISTA, nachgegangen. Und zwar nicht anhand von Umweltkonferenzen, sondern anhand von internationalen Konferenzen im Bereich der Kernspinnresonanz. Das Team des Instituts wollte dabei auch die versteckten Kosten, also zum Beispiel die Kosten der Infrastruktur einbeziehen, also etwa bei Bahnreisen auch den Bau der Trassen und Bahnhöfe. Zu diesem Ergebnis sagte Natalia Ruzhiskova, ein Mitglied des Forschungsteams, ich zitiere sie, wir haben festgestellt, dass die mit einer Zugfahrt verbundenen Infrastrukturemissionen zwar etwa 3-mal so hoch sind wie der CO2-Fußabdruck des eigentlichen Zugbetriebs, also die von Reise-Apps angezeigten Emissionen, aber dennoch spart man mit dem Zug im Durchschnitt 85% CO2 im Vergleich zur gleichen Strecke mit dem Flugzeug. Bei langen Reisen von mehr als 3000 Kilometern war dieser Effekt jedoch weniger deutlich. Zitat Ende. Als nächsten Schritt nahmen die WissenschaftlerInnen dann die Reiseemissionen von 10 internationalen Konferenzen der letzten 10 Jahre genauer unter die Lupe. Sie zeigten, dass die Reise zu einer Überseekonferenz einen erheblichen CO2-Fußabdruck von 4 bis 5 Tonnen pro TeilnehmerInnen verursacht. Dieser Befund wurde dann verglichen mit den Emissionen, die direkt mit den Forschungsaktivitäten am Institut zusammenhängen, was natürlich bei anders gearteten Instituten ganz anders aussehen kann. Dabei hat sich herausgestellt, dass eine Reise von Europa nach Übersee einen höheren CO2-Fußabdruck hat, als pro Person ein halbes Jahr lang Proben im Institut durchzuführen. Organisatorisch hat sich die Gruppe dann noch mit einer denkbaren Alternative befasst, nämlich dezentralen Konferenzen, die gleichzeitig stattfinden und virtuell miteinander vernetzt sind. Diese Variante würde nach ihrer Beurteilung zu einer CO2-Einsparung von 25% führen. Auch wenn diese Ergebnisse nicht 1:1 auf andere Konferenzarten zu übertragen sind, gibt doch die Methodik hinreichende Hinweise, um zu überlegen, wie man solche internationalen Konferenzen besser organisieren kann. Durch den Klimawandel und die damit verbundenen steigenden Temperaturen tauen immer mehr gefrorene Böden in der Arktis. Dabei werden sehr alte organische Stoffe aus Pflanzen, Mikroorganismen oder Tieren freigesetzt. Flüsse transportieren dieses Material in den arktischen Ozean. In einer neueren Studie haben Forschende unter der Leitung des Alfred-Wegener-Instituts jetzt quantifiziert, wie viele organische Stoffe von Land sich im arktischen Ozean ansammeln. Anhand von chemischen Fingerabdrücken konnten sie beurteilen, wie viel zusätzliches CO2 diese an den Ozean abgeben. Dr. Xianyu Kong vom Alfred-Wegener-Institut sagt dazu, ich zitiere sie, dieses Material bildet ein großes Reservoir an organischem Kohlenstoff im Ozean, dessen Volumen mit der Menge an atmosphärischem CO2 vergleichbar ist. Unsere Studie zeigt, dass etwa 16% des gesamten gelösten organischen Kohlenstoffs terrestrischen Ursprungs ist. Dieser verbleibt sogar im tiefen Ozean, wo wir überraschenderweise eine durchweg hohe Menge festgestellt haben. Dies legt die Vermutung nahe, dass ein Teil der organischen Stoffe von Land chemisch stabil genug ist, um einen langen Transport zu überstehen und schließlich vom zentralen arktischen Ozean in das nordatlantische Tiefenwasser zu gelangen. Dadurch werden arktische Prozesse mit dem globalen Kohlenstoffkreislauf verbunden. Zitat Ende. Die sogenannte Transpolardrift ist eine Oberflächenströmung, die Süßwasser, Meereis sowie Nährstoffe über das Polarmeer Richtung Nordatlantik transportiert. In der Transpolardrift war der Gehalt an gelöstem organischem Kohlenstoff aus terrestrischen Quellen etwa doppelt so hoch wie in benachbarten Regionen. Daraus schätzen die Forschenden ab, dass jährlich rund 39 Millionen Tonnen terrestrischer Kohlenstoff aus der Arktis in den Atlantik transportiert werde. Mit ihren Ergebnissen schließen die Alfred-Wegener-Institut-Forschenden eine Wissenslücke im Verständnis darüber, wie viel Kohlenstoff vom Land in den arktischen Ozean gelangt, wie dieser verteilt ist und wie er sich im Ozean verändert. Ich zitiere nochmal Frau Dr. Xianyu. Im Zuge der zunehmenden Erwärmung der Arktis werden immer mehr terrestrische organische Stoffe ihren Weg in den arktischen Ozean finden, was den Kohlenstoffkreislauf und weitere biochemische Prozesse verändern könnte. Zitat Ende. Bisherige Klimamodelle bilden diese Erkenntnisse noch nicht ab. Ich zitiere nochmal die Forscherin. Unsere Ergebnisse sind eine wichtige Grundlage für zukünftige Vorhersagen, wie sich terrestrische Einträge auf die marinen Ökosysteme der Arktis und ihre Rolle bei der globalen Kohlenstoffspeicherung und dem CO2-Austausch auswirken könnten. Zitat Ende. Und zum Schluss dieser Wissenschaftsecke, aus Zeitgründen, drei Meldungen nur noch in Überschriften. Mitte Dezember konnten wir lesen, im nächsten Jahrzehnt verlieren die Alpen mehr Gletscher als je zuvor. Und dieselbe Untersuchung bekam im Spektrum der Wissenschaft die Überschrift, die Alpen könnten fast alle Gletscher verlieren. Anfang Januar gab es auch einen Jahresrückblick auf 2025 für die Ozeane. Die Überschrift dieses Beitrags hieß Ozean 2025 mit Rekordwärme. Neuntes Jahr in Folge.